Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Heute ist eine Nachbesprechung dran. Und zwar haben wir gesehen den Film Der Prinz aus Zamunda oder auf Englisch Coming to America. Wie fandest du den Film?
Ich fand ihn erstaunlich unterhaltsam. Ich gebe ihm
Popcorn. Wie viele von 10 Popcorn gibst du dem
ich
Film?
Ich gebe 7 Popcorn von 10. Es waren jetzt nicht die qualitativsten Popcorn, aber trotzdem gut.
Sind ja auch schon 30 Jahre alt, über 30 Jahre ja. alt, die
Popcorn. Ich fand sie immer noch crunchig. Und wie ist ja. bei dir?
Ich hatte den Film ja, wie gesagt, schon gesehen, aber als Kind und auf Deutsch. Und hatte schon auch so Momente, wo ich fand, doch also positiv überrascht, weil es einfach so ironische, bissige Momente, je nachdem auch drin hatte, die ich, glaube ich, einfach nicht geschnallt hatte früher. Oder weil die Übersetzung schlecht war, das konnte auch sein. Von dem her auch gut. Aber man merkt schon, dass das ein älterer Film ist. Also ein paar Sachen sind einfach mega schnell abgehandelt. Aber es ist eine schlüssige Geschichte, die erzählt wird. Man kann sehr gut folgen.
Ja.
Es ist abgerundet.
Wie viele Punkte, wie viel Popcorn gibst du?
Ich gebe auch 7 Popcorn, weil das ist scheinbar unsere Linie, auf der wir fahren, wenn wir den Film okay fanden, aber jetzt auch nicht herausragend.
Immerhin bekommt er dann so viel wie unser letzter Film.
Wie Gosford Park. Was? Nee, ich hatte Gosford Park, hatte ich 8 gegeben, weil da war also Maggie Smith noch dabei.
7 mit einem extra für Maggie Smith.
Ja, und Maggie Smith verdient auch einen extra Punkt.
Ja.
Ich glaube hier James Earl Grey Jones, der kriegt keinen extra Punkt.
Nee,
auch wenn er,
leider nicht.
Wenn ich Star Wars Fan wäre, dann vielleicht, weil der ja die Stimme von Darth Vader ist. Aber ich bin kein Star Wars Fan, weil ich es nie wirklich gesehen habe. Deshalb James Earl Grey Jones kriegt keinen extra Punkt. Und auch Eddie Murphy kriegt keinen extra Punkt. Ich bleib bei Popcorn. Ich bleib bei 7 Popcorn.
Gut. Zum Plot. Ich habe ganz gut vorhergesagt mit meiner Idee, dass es wahrscheinlich um einen Prinzen geht, der einer Frau hinterherreist, um sie zu heiraten.
Stattdessen ging es um einen Prinzen, der von einer Frau wegreist, die er heiraten soll. Aber dann reist er weg und sein heimlicher Plan ist, er will eine Frau finden zum Heiraten. Na, kurz mal dem Film durchgehen vom Plot her, ist ja nicht schnell abgehandelt. Man fängt an mit dem Prinz Akim, der in purem Luxus lebt. Und das ist so überzeichnet dargestellt. Eben, das ist so eine Ironie, die habe ich, glaube ich, nicht geschnallt als Kind. Weil das, keine Ahnung, habe ich mir halt gedacht, okay, als Prinz lebt man so. Er kriegt die Zähne geputzt, er kriegt den Arsch gewischt. Sein Wecker ist ein ganzes Orchester, das in sein Zimmer reintritt. Und wir fangen an seinem 21. Geburtstag. Und da wird der Prinz präsentiert mit seiner Braut, die er dann auch gleich heiraten soll. Und er findet es aber auch absurd und findet dann, ja, aber darf ich mal mit der Braut kurz alleine reden? Und merkt dann, ich kann der befehlen, was ich will. Die hat keine eigene Persönlichkeit. Die ist einfach erzogen worden, mich zu mögen. Und das gefällt ihm nicht. Und sagt dann, ich möchte gern noch das richtige Leben erleben. Sein Vater, der Earl Grey Jones, hat dann versteht es als, er will sich halt noch die royalen Hörner abstoßen. Und das offenbar, das habe ich jetzt auch gelernt bei The Crown, und da kam es auch wieder, Hörner abstoßen, offenbar auf Englisch heißt sow your royal oats. Aber ich weiß nicht, ob das nur bei royalen Leuten zutrifft. Halt noch die Haferflocken zerstreuen gehen. Genau. Und er kriegt 40 Tage Zeit und denkt sich, okay, wo geht man am besten hin, um eine Braut zu finden, um das wahre Leben zu spüren? Man geht nach New York, und zwar nach Queens, weil dort findet er hoffentlich dann seine Königin.
Genau.
Und dann kommen sie da an, in voller Montur mit einem halben Tier über die Schulter und 50 Tonnen Schulterpolster, weil es sind ja auch die 80er. Kommen in Queens an, werden gleich mal ausgeraubt und nisten sich ein im übelsten Dump, auf dem noch so die Umrisse vom Letzten, der dort irgendwie gestorben ist, kleben. Und da richten sie sich dann recht gemütlich ein, verhältnismäßig. Und sie müssen, also da blicke ich nicht ganz so durch. Offenbar haben sie ja Geld noch, Obwohl ihnen alles geklaut wird, Geld haben sie noch, weil sie können ja dann plötzlich mal schnell schicke Ohrringe verschenken oder so. Aber trotzdem nehmen sie einen Job an in McDowell's, also so ein Abklatsch von McDonald's, wo sie den Boden wischen, ja, und den Müll raustragen und so. Und da ist dann auch gleich der Love Interest schon unter der Nase. Also die ganze Geschichte, die sonst gerne in solchen Geschichten ein bisschen ausführlicher geschildert wird, nämlich man findet einfach nicht wirklich die richtige Frau, die interessant ist, ist sehr schnell abgehandelt in diesem Film in so einer Montage von, sie sitzen an einem Tisch in einer Bar und da kommen dann irgendwie 5 Frauen vorbei, die alle irgendwie einen Watscher haben. Und dann nach einem Abend in der Bar, wo halt nur komische Frauen irgendwie, aber alle zu ihnen am Tisch sitzen, ist erstmal das Fazit, hier gibt's keine Frauen, hier gibt's keine Königin. Mhm. Aber glücklicherweise dann im Arbeitsleben beim McDowell's sitzt die Tochter des Besitzers am Schreibtisch und die ist ganz toll, aber leider schon vergeben.
Ja.
Und zwar an Lionel Richie. Lionel Richie, der Sohn eines Haarprodukt-Imperiums. Ja. Das fand ich auch sehr lustig, wo dann die ganze Familie vorkommt und irgendwie so an einem Polster-Sofa anlehnt und als sie aufstehen, haben alle so einen feuchten Fleck hinter dem Kopf. Ja. Es ist aber schwierig, aus heutiger Sicht zu beurteilen, inwiefern ist es auch für die 80er schon übertrieben, die Frisuren. War das damals, glaube ich, schon, dass so Löckchen, so schmierige Löckchen, war ja schon in. Eben Lionel Richie sah so aus in den 80ern.
Und genau darüber hat sich Eddie Murphy lustig
gemacht. Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja.
Genau. Und der Typ ist ein Arschloch, das etabliert sich auch eigentlich gleich schon in der ersten Szene, in der der vorkommt, wo er für die Spendenaktion im Center für schwarze Integration oder irgend sowas keine Spende abgibt. Seine Freundin fragt ihn dann, hast du so viel gespendet? Und es war natürlich der Prinz Akim, der viel gespendet hat. Und er streitet es dann aber nicht ab, der Freund, sondern sagt dann quasi, ja, klar, habe ich viel gespendet. Und er hat aber gar nicht gespendet. Dann wissen wir gleich, kein guter Typ.
Genau.
Und dann ist er auch mega, er beschließt dann, wir sind verlobt, ohne sie zu fragen. Und dann auch sehr schön, im McDowell's kommt ein, was ist das, ein nicht ein Bankräuber, sondern ein McDowell's-Räuber kommt rein und will das Geld haben und der Prinz Akim, der kann Kampfsport und erledigt den dann und der blöde Freund versteckt sich hinter einem Stuhl. Aber das Schöne an der Szene ist, dass der Überfallmensch, der Räuber, ist gespielt von
Samuel L. Jackson.
Genau.
Ja.
Ich glaube, das war auch sein Casting dann gleich für sämtliche, für sämtliche Tarantino-Filme. So, und dann gelingt es natürlich, dass er die Frau für sich gewinnt und dann muss man nur noch den Plot so weit auflösen, dass sie natürlich nicht weiß, dass er ein Prinz ist und darum ging es ihm ja auch, dass er eine Frau findet, die ihn toll findet und nicht nur die Tatsache, dass er ein Prinz ist. Und sie wiederum, weil sie so down to earth ist, findet sich dann wieder verarscht, dass er ein Prinz ist und läuft ihm davon. Und aber die große Aha-Hochzeit am Schluss ist, er ist dann ganz niedergeschlagen wieder. In seinem Heimatland steht am Altar, seine Braut kommt in einem Kleid aus Zuckerwatte auf ihn zu und er hebt den Schleier hoch. Und unterm Schleier ist dann doch diese amerikanische McDowell's-Tochter, und heiratet ihn dann gleich auf der Stelle. Und dann sind sie glücklich und sie sagt dann, nein, du musst doch nicht dein ganzes Königreich für mich aufgeben, weil sie findet es dann insgeheim dann schon auch geil, wenn Prinzessin zu sein.
Was ist wichtig beim Plot? Wir haben am Anfang uns gewundert, warum er jetzt plötzlich als Putzkraft arbeitet in McDowell's. Aber der Grund ist ja, dass er am Anfang sagt, als er in New York landet, dass er möglichst nicht auffallen will. Und dann sieht man ihn mit Fell und Ketten.
Ja. Und das ist aber, die Kostüme sind sowieso geil. Also da war ja die ganze Gesellschaft bei der Hochzeit und so, die haben alle coole Anzüge aus diesem afrikanischen Stoff und so. Aber irgendwo das Budget gefehlt hat ihnen dann bei den Kronen und bei den Ketten. Die Ketten sehen aus wie so Schokoladentaler. Und die Krone haben sie irgendwie bei einer Kita in Auftrag gegeben. Ja. So, so ein Pappkrone-Ding mit einem Zacken ausgeschnitten und ein paar so Glassteinchen draufgeklebt aus dem Bastelcenter und Gold angesprüht. Also sehr edel. Aber eben, das sind so Sachen, wenn ich die heute sehe, muss ich lachen und denke, ja, reicht doch. Es ist halt wie bei einer Theaterproduktion, es ist die Krone. Es ist, damit ist etabliert, ist halt der König. Weiter braucht man das jetzt auch nicht ausschmücken. Aber als Kind, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir, glaube ich, nicht gedacht, was für eine billige, komische Krone hat der denn, sondern halt, oh, der König. Also eben, da hat das gereicht, hat das gewirkt.
Ja, oder auch der Palast von innen, die Zimmer, die Räume, das waren einfach so billig gestrichene Studiowände in so einem komischen Grün. Und
das ja, halt so in der Schwimmhalle aufgenommen.
Ja, in der Schwimmhalle, aber reicht. Reicht, erfüllt seinen Zweck und ist auch irgendwie witzig.
Ja, und der Palast von außen ist ja auch eindeutig einfach ein Gemälde.
Ja, und das fand ich sogar, das war ein cooler Effekt, finde ich, dieser gemalte Palast.
Aber auch schön eben, das sind dann die, wie wir in der Vorbesprechung drüber gesprochen haben, die Stereotype für das afrikanische exotische Volk ist schon sehr übertrieben, aber eben auch ironisch übertrieben, dass sie dann durch den Garten spazieren und dann rennt ein Zebra durch und dann kommen ein paar Babyelefanten oder auch von innen sitzen sie an einem Tisch und draußen vom Fenster ist so eine Elefantenhorde, die irgendwie durchtrampelt.
Ich hatte gedacht oder ich hatte erwartet, dass mit Eddie Murphy eine Blödelkomödie kommt.
Also vielleicht meinst du mit Blödeln eher sowas. Mit Grimassen und laut rumbrüllen und quietschen und irgendwie so sehr körperlichem Humor. Das finde ich, was ja, das macht ja Eddie Murphy zum Teil auch. Das war jetzt nicht die Art von Humor, sondern halt mehr so Gags. Also eben, und gut, also ich fand es sehr gut gemacht eigentlich auch. Ich fand es lustig, dass es so übertrieben ist. Das ist natürlich, wenn der König mit seinem Sohn durch den royalen Garten läuft, dass da einfach alle möglichen Safari-Tiere durchs Bild laufen. Also es ist ja subtiler als jetzt einfach Jim Carrey, der seinen Mund aufreißt und verzieht.
Ja, für eine Blödelkomödie bräuchte man müsste die Hauptfigur ein Depp sein, so ein Blödelheini eben mit Grimassen und so.
Ja.
Aber das haben wir ja da nicht.
Wir haben keinen
Dump-Ass als Hauptfigur, sondern eben ein Prinzen und Eddie Murphy spielt ihn schon eigentlich einigermaßen ernsthaft.
Die Witze sind nicht in seiner Figur zwingend, also das, was um ihn rum passiert, aber er ist ja der Vernünftige quasi, der findet, das ist doch lächerlich, dass ich mir noch nie die Schuhe selber gebunden habe und dass man mir Rosenblätter vor die Füße wirft, überall, wo ich hingehe. Ja.
Deswegen ist es eben keine Blödelkomödie, sondern es ist, wie du sagst, die Situation um die Hauptfigur herum, die dann witzig ist. Oder die ganze Dating-Szene am Anfang, wo die in der Bar sitzen und dann kommt halt eine schräge Frauenfigur nach der anderen. Das ist witzig, aber nicht auf die Hauptfigur bezogen.
Ja.
Gut. Also keine Blödelkomödie. Ein Thema in der Vorbesprechung war ja auch, ob Eddie Murphy verschiedene Rollen spielt.
Habe ich mich gleich mal getäuscht, ja.
Er spielt tatsächlich noch ein paar andere dazu und was ich herausgefunden habe, es ist der erste Film, wo er das macht und nicht nur er, sondern auch sein Filmpartner Asensio Hall.
Der ja eigentlich noch mehr.
Gehilfe, der noch mehr, genau, der spielt diesen Reverend Brown, den ich ganz witzig fand und noch ein paar andere Figuren.
Ja, auch eine der Frauen am Tisch und ich glaube Eddie Murphy, bei ihm beschränkt sich es, glaube ich, auf diese Szene in dem Barbershop. Da spielt er diesen alten, der alte jüdische Mann.
Ja,
jüdisch ist überall, wird er als jüdisch bezeichnet. Was halt dieses New Yorker Klischee des jüdischen alten Mannes entspricht anscheinend. Ich finde, das kommt jetzt eigentlich gar nicht mal so rüber, dass der irgendwie jüdisch sein soll.
Habe ich auch nicht so.
Also das ist Eddie Murphy und er soll das auch ausprobiert haben also er soll mal mit ganzem Make-up irgendwie zu Leuten gegangen sein und seiner normalen Eddie-Murphy-Stimme gesagt haben, ich bin Eddie Murphy, und dann hat es ihm keiner geglaubt.
Ja.
Und er ist aber, ich finde, der ist auch echt gut geschminkt. Das sieht realistisch aus. Ja. Das sieht nicht aus wie, also er sieht echter aus als manche Menschen, die tatsächlich durchs Leben gehen und umoperiert sind und nicht mehr menschlich aussehen.
Ja, sieht echter aus als Jocelyn
Wildenstein.
Wildenstein.
Ja.
Zum Beispiel.
Die Löwenfrau. Und dann haben wir in der Barbershop-Szene, oder das sind ja, die kommen ja immer mal wieder so als Comic Relief, aber es ist immer der gleiche Cast dort drin, ist der Barber selbst, ist glaube ich auch gespielt von Eddie Murphy.
Ja,
ja klar, Murphy spielt zwei Leute in dieser Szene,
genau.
Weil nämlich der alte weiße Mann, dann ist noch ein anderer Typ da, auch wieder gespielt von Arsenio Hall und noch ein anderer, der von...
von Cuba Downey Jr.
Ich weiß nicht, wie er heißt.
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding. Aber der ist nicht in Make-up oder so. Das ist Cuba Gooding Jr.
Ja.
Ganz jung. Und soweit man IMDb glauben kann, ist es auch sein erster Filmauftritt.
Eins wird, glaube ich, klar. Eddie Murphy hatte richtig Spaß bei diesen Barbershop-Szenen. Es hat ihm so Spaß gemacht, dass er dann das zu seinem Markenzeichen quasi gemacht hat. Und Adam Sandler hat es dann übernommen später.
Ja. Ich bin immer noch für ein Mashup, wo wir einfach Eddie Murphy und Adam Sandler zusammen einen Film machen und sie sind der ganze Cast.
Ja, also wenn irgendjemand da draußen ist, der beide kennt,
er soll
die mal verkuppeln und diesen Vorschlag unterbreiten.
Wir haben uns ja noch gefragt, was war eigentlich mit Eddie Murphy in der Zwischenzeit? Was hat er noch gemacht?
Und dann war Eddie Murphy doch auch mal zwischendurch so ein Dracula.
Ein Dracula?
Ein Vampir. Nee, schon
Dracula. Also ich gucke jetzt gerade mal auf seine Filmografie auf IMDb. Mr. Church, Henry Church. Da wollte er vielleicht mal was Ernsthaftes machen. Feeding America. Das ist ein Comedy-Festival. Ja, der hat doch Dolomite is my name. Und dann hat er viel Stand-Up-Zeug gemacht anscheinend. Shrek. Meet Dave. Und viel Shrek. Und dann Norbit. Ja, also es war nicht so viel los mit Eddie Murphy anscheinend.
Ja.
Gut, vielleicht ist das jetzt sein großes Zurückkommen mit dem Remake von Der Prinz aus Zamunda.
Und dann natürlich später sein Teil 4 von Beverly Hills Cop. Das wird auch natürlich groß.
Kommt
groß
es noch?
Angekündigt
kommt
werden.
Es noch? Ach so,
das kommt
okay,
noch, ja.
Ja,
oh, und noch was. Er hat
aber
noch
ist ein bisschen verdient.
Und er wird noch eine Rolle, noch in einer Rolle zu sehen sein. Nämlich als einer der Drillinge zusammen mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Danny DeVito, Eddie Murphy und Schwarzenegger sind Drillinge, die sich. Ist eine Fortsetzung von dem.
Von Twins.
Von Twins, auch mit Schwarzenegger und Danny DeVito.
Ja, und jetzt kommt noch Eddie Murphy dazu.
Und, ja.
Damit sie politisch korrekt bleiben.
Ja.
Ja.
Oder hat nochmal Lust. Er hat einfach
ich zeige dir hier gerade mal Bilder aus dem neuen Film, die kommen sollen. Wir sehen ihn hier auf dem Thron sitzen.
Die Krone
sieht richtig gut gemacht aus.
Nicht mehr einfach nur eine Pappkrone wie.
Ja. Und auch ein Anzug, schick geschneidert.
Ja.
Ein Thron mit, ja. Aber er sieht so ein bisschen, er sieht aus, als hätte man ihn durch die Face-Up gelassen.
Ja, er sieht noch fresh aus auf dem Foto.
Ja, gut gelöst. Naja, da den ganzen Cast wieder gekriegt.
Was ist das jetzt aktuell?
Guck, die Kette sieht auch nicht mehr aus wie Schokotaler, sondern wie Faschingsketten aus Plastik, aber immerhin so gegossener Plastik und nicht nur aus Alufolie. Ja. Hast du sonstige Fun Facts dir noch rausgeschrieben?
Ich habe mir was überlegt, und zwar, wir hatten ja zuerst Downton Abbey geguckt und Gosford Park und jetzt haben wir Prince of Zamunda.
Coming to America?
Ja, das heißt, wir haben mal was komplett anderes gesehen und trotzdem mussten wir nicht komplett auf die Thematik mit dem Adel verzichten. Und ich fand sogar, dass zum Teil die Darstellung des aristokratischen Lebens realistischer dargestellt war bei Prince of Zamunda als bei Gosford Park oder Downton Abbey, weil wir bei Eddie Murphy Sachen gesehen haben, die wurden ausgespart in Downton Abbey.
Wir haben uns bei Downton Abbey ja immer gefragt, putzen die sich auch mal die Zähne?
Genau, gehen die mal auf die Toilette?
Haben die sich die Zähne schon geputzt, wenn sie da ins Bett gehen oder ins Gettbett gebracht werden eher?
Ja.
Aber ja, das sieht man gleich in den ersten 5 Minuten bei Coming to America, wie der Film heißt.
Ja, genau. Nackte Frauen, die ihn baden. Es wird sogar der Royal Penis wird sauber gemacht. Also alles Sachen, die waren nicht zu sehen.
Bei Downton Abbey und bei Gosford Park aber ich glaube, da haben wir nie eine Kloschüssel schon nur gesehen. Hast du sonst noch was?
Ja, ich wollte dich fragen, welche Gags fandest du gut? Was hat dir, wo hast du gelacht?
Was mir gefallen hat, das ist jetzt nicht ein Gag, aber es fällt mir da ein, dass er zu seiner vorgesehenen Braut sagt, und jetzt bell mal wie ein Hund. Und dann bellt sie wie ein Hund. Okay, das fand ich jetzt nicht so ein lustiger Gag, aber der ist mir offenbar geblieben.
Ja.
Aber was interessant dran war, war, dass da die vierte Wand gebrochen wurde, weil er guckt nämlich direkt in die Kamera.
Ja, stimmt.
Und es gab mehrere solche Szenen, wo Leute in die Kamera gucken. Und ich weiß nicht, ob das, also ich nehme an, das war absichtlich, aber das war ja jetzt noch vor House of Cards oder so, wo das wirklich so ein Stilelement auch ist.
Ja.
Natürlich war es nach Shakespeare, wo sich House of Cards wiederum anlehnt, etc. Es ist nicht neu erfunden, aber schon eher ungesehen, glaube ich, auch zu der Zeit.
Wahrscheinlich in den 80ern ist es relativ ungewöhnlich, aber das haben wir schon dick und doof haben das gemacht. Oliver Hardy, wenn er sich geärgert hat über den Stan, dann hat er immer so genervt in die Kamera geguckt, zu den Zuschauern so. Oh.
Okay, da bin ich weniger
Und
im Bild.
ja, aber ich fand's, ja, fand ich auch witzig, dass Eddie Murphy das übernommen hat. Aber was fand ich eigentlich lustig als nette Gags, als der Prinz mit seinem Begleiter ihr Hotelzimmer bekommen. So schön, dass das völlig verdreckt war mit den Umrissen von dem Mordopfer mit Stock und dem armen Hund.
Ja, aber auch nicht so
Und
geschneit, ist es ein Mordopfer, weil die haben doch irgendwie gesagt, es hat ein blinder Mann drin gewohnt, der in die Wand gelaufen ist.
echt? Also
Irgend so habe ich es verstanden. Was
oh.
ich aber, apropos Zimmer, auch nicht als Gag, weil eben, es war ja jetzt nicht ein Gag damals, aber halt so als Zeitdokument ganz interessant und schwer einzuordnen, ob es jetzt eben damals anders gesehen wurde, ist der Sammy, der Begleiter. In einem unbeobachteten Moment richtet er ja die Wohnung ein auf supergeile Hightech-Luxuswohnung.
Ja.
Cool, wenn man so einen Whirlpool in der Wohnung hat, aber sonst sieht
Ja.
es halt mega
Und so
trashig
Neonlichter
Neonlicht
und
und
Plastikmöbel und das sieht aus
genau.
unserer Sicht trashig aus, aber damals war das wahrscheinlich
Da
schon
frage ich mich
geil.
eben, wie bei den Frisuren, ist es auch schon für den Blick aus den 80ern, also aus dieser Zeit, als der Film aktuell war, guckt man sich das an und denkt, mega übertrieben trashig oder boah, geil, so würde ich auch gern leben.
Keine Ahnung.
Also, sich der
Also
Trump seinen Trump
zumindest,
Tower so einrichtet, kann
also
ich mir schon vorstellen.
zumindest der Vermieter fand das Zimmer geil. Der ist ja dann gleich, der
Der
hat es
ist gleich
dann, hat
eingezogen.
sich das gleich an den Nagel
Das war auch schön, dass
gerissen.
der auch, der hat gesagt: Ich nehme sonst das Zimmer, ihr wollt ja eine abgefuckte Bude haben, ihr könnt meine Wohnung nehmen.
Ja.
Und dann bleibt er auch gleich da, geht nicht nochmal zu seiner Wohnung runter und holt seinen Kram oder
Genau.
so.
Der steigt dann direkt in den Whirlpool mit seiner
Sagt, hier ist der
Zigarre.
Schlüssel und steigt in den Whirlpool. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die Bar beim Mr. McDowell, da war so eine Modelleisenbahn auf der Bar, die irgendwie 1,5 Meter lang ist, aber da
Ja.
ist so eine kleine Eisenbahn, die die Drinks
Ich finde das super,
rumfährt.
das ja, fand ich genial. Ich will auch eines Tages mal so eine Bar haben mit einer Eisenbahn.
Aber wäre dann deine Eisenbahn, ist sie dann auch nur so kurz auf der Bar oder fährt die dann in der ganzen Wohnung rum? Weil ich hätte es dann, wenn schon gern so im Stil, wie so, es hat mich schon immer beeindruckt, so diese Sushi-Restaurants mit den kleinen Schälchen, die durchs ganze Restaurant fahren. Das hätte ich gerne, dass ich dann so so ein Fließband hätte, durch die ganze Wohnung durch, über die Küche, wo ich mir dann meine Cocktails, also du kannst mir dann einen Cocktail in der Küche machen, du stellst es aufs Fließband oder eben noch geiler als ein Fließband ist schon eigentlich so ein kleiner Zug. Machst da das Glas rein und dann kommt es tschu-tschu-tschu-tschu-tschu ins Wohnzimmer rein und ich nehme mir dann, weil es auch mehrere Wagen drin hat, habe ich dann noch die Wahl zwischen einem Pina Colada und einem Mojito und einem Gin Tonic. Und dann nehme ich mir das vom Zug und der fährt dann zurück in die Küche. Dann siehst du, es ist ein Platz frei geworden. Vielleicht wären noch Schälchen Chips angebracht. Das kannst du mir dann da draufstellen. So, aber nicht nur auf der Bar. Jedenfalls, also diese Barzuglinie hat mich sehr beeindruckt in diesem Film.
Ja, Reverend Brown fand ich auch lustig. Und dass der Reverend Brown als Zeichen Gottes halbnackte Frauen auf die Bühne holt, fand
Ich
ich
habe
auch.
auch nicht geschnallt, was das überhaupt für eine Veranstaltung gewesen sein soll. Es war eine Misswahl
Eine religiöse
mit
Misswahl mit Spendenaufruf.
Spendenaufruf irgendwie für Kinder,
Ja, ich weiß es nicht.
wo noch ein Prediger. Und dann kam noch, da war auch noch mal Eddie Murphy. Eddie Murphy war der Sänger von der Band.
finde, Eddie Murphy hat ganz...
Und es lief erfahren. Übrigens auch irgendwo ein in der Bar am Anfang mit den Frauen, lief im Hintergrund ein Song, wo es auch irgendwie mit Oh Baby Baby irgendwas, also da habe ich kurz an das Lied, das immer bei Polt läuft, gedacht. Aber das sei auch Eddie Murphy, das Lied, das im Hintergrund läuft.
Ah, okay.
Mhm. Also hat er sich das gleiche gedacht, hat er sich beim Polt abgeguckt.
Das kann durchaus sein, ja. Ja, hast du dir noch irgendwas überlegt? Irgendwas Wichtiges?
Ich habe mir während dem Film lange überlegt, ob der Vater O.J. Simpson ist.
Ja, stimmt.
Ist er nicht.
Ist er nicht, nee.
Sondern John Amos.
John Amos,
genau. Wo ich sage, was, der Name sagt mir was, aber ich kann den nicht zuordnen irgendwo hin.
Und auch sonst dachte ich eigentlich, dass irgendwann noch O.J. Simpson auftritt in irgendeiner Figur.
Wann war das denn mit O.J. Simpson, dass der da so in Ungnade gefallen ist? Das war in den 90ern, oder?
Das war später,
diese Verfolgungsjagd,
ja,
und so, das war in den 90ern.
Da war er dann noch bei der Nackten Kanone dabei und da war er noch ein Nationalheld in den USA zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und der Mordprozess kam dann erst später.
Und hat uns die ganzen Kardashians auch beschert.
Stimmt.
Ja, es ist so ein Film, den kann man alle 20 Jahre mal gucken.
Ja.
Aber öfter dann auch nicht.
Aber ich finde, man kann den jetzt gucken und sollte noch gucken, weil wir uns dann auf das Sequel freuen.
Freust du dich auf Sequel?
Ja, auf alle Fälle. Also ich bin also jetzt gespannt, wie es weitergeht
damit. Wir werden es uns auf jeden Fall angucken, aber es ist jetzt nicht so ein Fall. Manchmal erfährt man ja, es kommt ein Sequel oder es kommt ein Film raus und dann denkt man, was, aber erst in 3 Monaten? Und dann kann man es kaum erwarten und freut sich drauf oder guckt gelegentlich mal nach, wann kommt es endlich. Aber da habe ich jetzt, also mir ist es jetzt ziemlich egal, wie lange ich auf diesen Film warten muss. Es wäre mir auch völlig egal, wenn der nie rauskommen würde. Gut. Anscheinend waren das die abschließenden Worte. Dann hören wir uns. Ich wünsche übrigens allen noch ein frohes neues Jahr, guten Rutsch. Es passt auch relativ. Vielleicht ist es ein Film, den man am 6. Januar zum Heiligen Drei Königen gucken kann, wegen den schönen Kronen.
Ja.
Kann man sich inspirieren lassen, falls man was nachbasteln will. Gut, wir wünschen euch ein gutes neues Jahr und bis zur nächsten Folge.